Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Guten Abend, Tobias.
Andreas, wir haben vor einiger Zeit schon mal einen Podcast über die Incoterms gemacht. Die haben jetzt ein Stück weit ein kleines Update erfahren, worüber wir uns gar nicht so fürchterlich viel heute kümmern wollen. Das wollen wir dann in der Zukunft machen. Wollen aber halt eben auf die einzelnen Incoterms nochmal eingehen, wollen drauf schauen, für wen ist was relevant. Und insofern wollen wir mal versuchen, gerade mit dem Hintergrund des, das sind ja immer so die Buzzwords noch Offshoring und Nearshoring. Da ändern sich dann im Zweifel also auch die Incoterms, was man an der Stelle dann halt eben vielleicht etwas beachten muss oder nicht, und versuchen an der Stelle dann so ein bisschen den Supply Chain Knoten heute für euch zu lösen. Wie gesagt, die Incoterms 2020 sind diese 11 Klauseln, sind es insgesamt. Incoterms stehen dann für entsprechende Vereinbarungen, wie Ware den Lieferweg antritt, wer dafür haftet, wer wo haftet, was inkludiert ist und was halt eben dann entsprechend nicht inkludiert ist. Insofern würden wir einfach mal anfangen und würden doch ganz grob auf die, was sind die, oder auf die Frage eingehen, was sind denn überhaupt die Incoterms?
Genau. Und wer jetzt noch kein Interesse daran hat, der muss sich einfach mal die Frage stellen, was passiert denn, wenn die Tour, für die ich verantwortlich bin, die Schiffsladung, der Container, wenn der morgen im Meer versinkt oder in Flammen aufgeht oder beim Zoll Probleme macht, wer ist denn dann zuständig? Ne? Das ist, glaube ich, das Meisterwerk, was die Incoterms lösen. Sie standardisieren die Übertragung von Verantwortung und die Definition von Incoterms ist International Commercial Terms, also ein weltweit standardisiertes Regelwerk der ICC. Erstmals veröffentlicht 1936, zuletzt überarbeitet 2020. Und so kommt es auch zur heutigen Folge.
Genau. Ganz wichtig an der Stelle, die Incoterms, wie gerade schon gesagt, sind ein standardisiertes Regelwerk, das sich mit dem Transportweg beschaffen. Es werden keine Themen über Zahlung, über Produkt, Güte, Qualität oder sonst irgendwas getroffen. Das sind Themen, die sollten normalerweise in den entsprechenden Kaufvertrag rein. Wir sprechen an der Stelle dann darüber, wie die Ware dann halt eben zum Kunden geht. Das heißt, die Incoterms regeln im internationalen Handel vor allen Dingen drei wesentliche Dinge. Das heißt einerseits, wo endet die Lieferpflicht? Wer trägt die Transportkosten und wer trägt das Risiko bei Verlust oder bei Schaden?
Genau, hat sich wahrscheinlich die International Chamber of Commerce auch damals gedacht. Ne? Wir streiten, diskutieren so viel über ungeklärte Fälle. Ja. Alles verlorene Energie und verlorene Zeit. Das muss doch irgendwie als ein Standard zu definieren sein.
Ne? Genau. Wie gesagt, sie regeln nicht den Eigentumsübergang, auch nicht die Zahlungsbedingungen und auch nicht zwingend, wie Ware versichern und ob sie zu versichern ist. Das gehört alles in den Kaufvertrag. Wenn man diese 11 Klauseln einmal nimmt, können wir daraus 4 Gruppen machen. Es ist gruppiert nach den Anfangsbuchstaben, das heißt also EFCD. Fangen wir mit dem ersten an. Eines, was wir relativ häufig oder was eigentlich schon mal jeder gehört hat, das Ex-Works, EXW. Der Verkäufer stellt die Ware bereit, alles andere obliegt dem Käufer. Das heißt also, ich hole die Ware ab, ich kümmere mich um den Transportweg, ich muss sie auf der Stelle dann halt eben auch entsprechend versichern und ich hole letzten, also der Eigentumsübergang ist an der Rampe des Verkäufers bin entsprechend ab da dann dafür verantwortlich. Ein genau. Case, also den man relativ häufig hat. Ne?
Genau, das ist ein ziemlich einfaches Konstrukt, weil du mit deinem Handelspartner dann eben nicht über Transport sprechen musst, nicht über Haftung, nicht über Versicherung. Wer nichts mit Logistik am Hut hat und trotzdem den Podcast hört, dem kann man sagen, wenn du bei eBay Kleinanzeigen schon mal was verkauft hast, ist halt, hol dir deine Sache hier selber ab. Das Einfachste. Musst dir keine Gedanken um nichts machen, du kriegst deine Kohle, er nimmt's mit und alles weitere ist sein Ding.
Und vor allen Dingen, wenn du da bist und es ist nicht gut, kannst du einfach wieder fahren, ne?
Genau,
Ja.
darum geht es auch. Also du legst keinen Weg umsonst zurück. Aber du brauchst halt dann, und das ist jetzt im Business wahrscheinlich ein bisschen anders, du bräuchtest ja dann eine Wareneingangskontrolle in dem Moment, wo du es Ex-Works abholst. Da mischen sich die Fahrer auch in den seltensten Fällen ein. Aber es ist auch mit eines der eindeutigsten Regelungen, weil es, wie du sagst, an der Rampe bereitgestellt wird, dann fasst keiner mehr an, der soll das selber aufladen. Die Ladungssicherung muss er sich selber kümmern und so weiter und so fort. Also für den Verkäufer ist Ex-Works immer super angenehm und viele, ja, wie soll ich sagen, haben dann auch wenig Lust am Transport noch was dazu zu verdienen, wenn es tatsächlich geht, dass das einer selber abholt. Ja.
Genau. Also für dich als Verkäufer endet es halt eben dann noch einfach an deiner Rampe. Du machst Tor auf, Geld kommt rein, Ware geht raus, du machst die Rampe wieder zu und alles ist gut. Die zweite Gruppe ist die F-Gruppe. Das ist einerseits FCA, Free Carrier, FAS, Free Alongside Ship. Ehrlicherweise habe ich das zum ersten Mal hier gehört bei den Incoterms damals. Kenne ich so in der Branche nicht. Und FOB, Free on Board, das hört man dann schon relativ häufig. Um nochmal darauf einzugehen, FCA bedeutet, also alle in der Gruppe, es ist quasi die erste Wegstrecke ist inklusive von der Ware, also das heißt also vom Verkäufer die erste Wegstrecke bis zum nächsten Transportmittel ist inklusive. Bei FCA wird relativ häufig im Landverkehr genutzt, Übergabe an den ersten Carrier, egal ob am Lager oder halt eben entsprechend dann am Airport. FAS, die Ware wird neben das Schiff gestellt, nur für die Seefracht. Und FOB, Free on Board, Ware ist an Bord, Risikoübergang direkt beim Verladen aufs Schiff. Das ist immer so, ich erinnere mich noch dran, damals im BWL-Studium, ne? Was passiert denn, wenn ein FOB-Container bei der Beladung genau auf die Schiffskante knallt und in der Hälfte zerbricht? Ne? Das ist genau der Eigentumsübergang. Das sind ja sowohl im Landverkehr als auch vor allen Dingen im Schiffs-, also im Landverkehr kennt man FCA relativ häufig, wenn man sich selber um den Transport an der Stelle ein Stück weit kümmern möchte.
Genau, der Vorteil ist hier, dass halt auf den ersten LKW wird aufgeladen. Und das ist ja häufig so, der abholt, hat, es kommt jetzt wieder auf die Güter an. Aber meistens hat er keinen Stapler dabei oder hat keinen Kran dabei. Und dann ist es halt einfach vor allem bei Metallteilen oder was auch immer vorteilhaft, wenn man sagt, okay, der verkauft, der lädt es ihm noch auf. Und das ist das typische FCA. Das nimmt nicht den Fahrer aus der Sicherung aus der Ladungssicherung raus und so. Es sorgt einfach dafür, dass physisch die Ware aufs erste Transportgut, wie du gesagt hast, verbracht wird. Und das ist einfach hilfreich, weil der Verkäufer häufig halt die Mittel dafür da hat und der Käufer weniger. Ja.
Genau. Sehr ähnlich ist es beim FOB, was in der Seefracht genutzt wird. Da ist es meistens halt eben dann der Vorlauftransport zum Hafen, der inklusive ist, inklusive der Verladung halt eben auf das Schiff. Das heißt, es ist auch das Transportmittel. Wir kaufen FOB ein. Das heißt, der Lieferant liefert es uns bis zur Schiffsreling. Wir übernehmen ab der Schiffsreling, bezahlen den Reeder dann halt eben entsprechend, kümmern uns um den Nachlauf. FAS an der Stelle, ne, also die Ware wird neben das Schiff gestellt, ist auch so ein Konstrukt. Das heißt also, man hat den Vorlauftransport bis in den Hafen rein und ab dann wird quasi ab der Beladung des Schiffes dann halt eben, also in dem Moment wird übernommen. FOB ist, wenn der Container dann halt eben entsprechend auf dem Schiff oder an der Schiffskante ist, Hafenkante, wie man das halt eben auch immer nennen möchte.
Aber ist ja auch sinnvoll, weil man eigentlich ja sagt, der Verkäufer hat in seinem Land wahrscheinlich die höhere Kompetenz an Geschäftspartnern, um das ordentlich hinzubekommen. Und der Käufer, der dann tatsächlich international handelt, der nimmt es dann auf, lässt es von seinem Containerdienstleister aufnehmen, wie auch immer. Also es geht ja darum, kostengünstig die Supply Chain abzubilden. Und da kann man sagen, mit diesen Klauseln unterstellen wir mal, dass der Verkäufer in seinem Heimatland bessere Konditionen kriegt als der Käufer.
Genau. Die Gruppe C, das sind dann vier Incoterms an der Stelle. Das ist einerseits CPT, Carriage Paid to, CIP, Carriage and Insurance Paid to, CFR, Cost and Freight und CIF, Cost, Insurance and Freight. Jetzt habt ihr an den Begriffen schon ein Stück weit gemerkt, es geht um die Verteilung von Kosten und dem Risikoübergang, beziehungsweise inwiefern sich dieser vielleicht auch noch versichern lässt. Der Verkäufer bezahlt dabei den Haupttransport, das Risiko für die Ware geht aber früher über. Ne? Wenn wir bei CPT oder CIP sind, heißt es Carriage Pay To, das heißt also die Fracht ist bezahlt bis. CIP ist genauso wie CPT, aber inklusive einer Mindestversicherung. CFR, Cost and Freight, ist genauso wie CIF, also CIF in der Seefracht sehr beliebt. Was heißt beliebt? Es ist halt eben ein Anwendungsfall, der dort gemacht wird. Das heißt also, die Kosten und die Fracht wird bezahlt und bei CIF ist es dann Cost, Insurance and Freight. Das heißt also, Kost, Fracht und die Versicherung für die Ware ist dann halt eben in einer miteinander auszuhandelnden Art und Weise dann halt eben entsprechend versichert.
Ja, auch hier kann man wahrscheinlich wieder sagen, ein Versender, der große Druckmaschinen für Zeitungen irgendwie verschickt oder ähnliches oder Spezialmaschinenhersteller, dem gesteht man mal die Kompetenz zu, dass er Transportdienstleister hat, die global liefern können. Und wenn sich jemand aus dem Mittleren Osten so eine Maschine bestellt, dann macht er das vielleicht ein, zwei, vier Mal und der andere macht es halt 1.000 Mal. Und deshalb kauft man das dann gerne als Dienstleistung mit ein. Also man sagt wahrscheinlich als Käufer, hey, keine
Es ist ja auch,
Ahnung,
genau, es ist ja
wer,
auch eine Frage, als Käufer möchte ich mich darum kümmern, ne? Also
genau,
wenn ich nur
oder
einmal, wenn ich,
habe ich die
genau.
Kompetenz dafür, ne? Weiß ich denn, welcher Reeder sich da besonders gut auskennt mit Spezialmaschinen, die am besten nicht beschädigt werden sollen und so weiter. Und deshalb geht man hier, also wir gehen jetzt hier so ein bisschen Richtung auch Zusatzservice zum Verkauf von Produkten, nämlich stell mir die Maschine bitte in Saudi-Arabien hier in die und die Industriehalle fast, ne? Also nicht ganz, kommen wir gleich noch dazu, aber es geht hier den Weg, dass der Verkäufer mehr Verantwortung übernimmt. Ja.
Genau. Und sich das logischerweise auch bezahlen lässt aufgrund seiner Kompetenz. Als letztes haben wir dann noch die Gruppe D, das ist DAP, DPU und DDP. Wenn man das jetzt übersetzen möchte in Englisches, DAP ist Delivered at Place, DPU ist Delivered at Place Unloaded und DDP ist Delivered Duty Paid. Wenn man das Ganze dann halt eben entsprechend übersetzt, ist DAP die Lieferung bis zum Zielort, Entladung durch den Verkäufer. DPU ist Lieferung und Entladung bis zum Zielort und DDP ist ja das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket, das heißt also die Lieferung inklusive Einfuhr, Zoll und Steuern bis zum entsprechenden Lieferort. Das sind dann
Es
die Frachten, die vor allen Dingen im Landverkehr, glaube ich, sehr gängig sind, ne?
sind die Incoterms, die dafür sorgen, dass der Käufer das geringste Risiko hat, würde ich sagen, ne? Weil alles, was unterwegs passiert, sei es, wenn es Diskussionen mit der Transportfirma gibt, sei es jetzt, was Einfuhr und Zoll wie bei DDP der Fall ist. Also der Käufer kann sich hier einfach zurücklehnen und sagen, also wir erinnern uns an Ex Work, da musste er alles tun, um das Ding von der Herstellung bis zu sich zu bringen. Und hier sind wir jetzt bei den Rundum-Sorglos-Paketen, wie du es gesagt hast. Ich kann mich zurücklehnen, bis das Ding bei mir auf der Halle steht. Und selbst da gibt es ja dann noch die Diskussion, ich schaue es mir erstmal an. Und wenn ich es gut finde, nehme ich es. Und wenn nicht, fasse ich es gar nicht an, sondern lasse es wieder
Genau.
zurückgehen.
Wenn man jetzt diese ganzen, wir sind so ein bisschen darauf eingegangen, die ganzen Klauseln einmal durchgeht, dann stellt man fest, dass es in unterschiedlichen Verkehrsträgern halt eben möglich damit zu arbeiten. Gerade beim FAS, also Free Alongside Ship oder Free Along Shipside oder was weiß ich was, was war, FOB, Free on Board, als auch CFR und CIF sind ausschließlich in der Seefracht halt eben dann entsprechend anwendbar. Alle anderen das heißt also sieben, andersrum, 11-4 sind sieben. Alle anderen sieben Klauseln sind multimodal für Luft, Bahn und LKW-Transporte entsprechend nutzbar.
Genau. Und gut, Merksatz oder nicht, aber wenn in der Klausel irgendwas mit Ship oder Board vorkommt, dann wird es nicht in der Luftfracht verwendet. Ja, wahrscheinlich ist es so.
Schauen wir auf das, was sich seit 20 oder was sich in 2020 geändert hat. Die Vorgängerversion kommt aus 2010. Da hat sich der Incoterm DAT zu DPU umbenannt. Deswegen wichtig, weil die Entladung nicht zwingend im Terminal passieren muss. Wir erinnern uns, DPU war gerade eben in der Kategorie der Landverkehre Lieferung und Entladung am Zielort. Insofern hat sich das geändert. CIP hatten wir an der Stelle im Bereich hier Carriage Paid to inklusive einer Mindestversicherung im Seefrachtbereich verlangt nun eine All-Risk-Versicherung, ideal bei teuren Gütern. Und das FCA wurde erweitert. Käufer und Verkäufer können, also FCA war Übergabe an den Carrier, egal ob am Lager oder am Port. Das heißt, Free Carrier. Dort hat es die Änderung gegeben. Käufer und Verkäufer können vereinbaren, dass ein Bordkonnoissement ausgestellt wird, wenn bei Übergabe nicht am Schiff erfolgt ist. Jetzt gibt es, ja, eingangs haben wir es vielleicht so erwähnt. Es gibt bei diesen, gerade für diejenigen, die relativ wenig mit den Incoterms zu tun haben, gibt es die eine oder andere Stolperfalle. Ne? Ich freue mich über einen günstigen Preis ex Works und wundere mich auf einmal, dass es doch am Ende dann relativ teuer wird. Letzten Endes muss man also bei der Betrachtung dessen muss man immer den praktischen Flow dann halt eben auch betrachten, ne? Sondern diese Incoterms beschreiben halt eben dann quasi, wo im Flow ich die Ware übernehme und um was ich mich zu kümmern habe. Ex Works, hatten wir gesagt, ist ganz, ganz weit vorne, nämlich an der Rampe vom Lieferanten. Und DDP ist ganz, ganz hinten. Das heißt also, wenn es bei mir auf der Fläche steht und alles andere ist halt eben irgendwo dazwischen. An der Stelle ist halt eben wichtig, zu schauen, was an der Stelle dann noch relevant ist. Wenn ich Grills in München bestelle und mir nach Hamburg liefern lasse, dann kann ich das Ex Works tun. Da muss ich mich um den entsprechenden Transport kümmern, der halt eben dann an der Rampe abholt und den bis zu mir macht. Wenn ich Ex Works in China oder in Brasilien oder weiß der Geier wo, vielleicht auch gerade ein beliebtes Thema USA einkaufe. Wobei das Einkaufen in den USA ist ja relativ einfach, ist ja eher das Importieren in die USA, was erschwert wird. Dann kann das halt eben noch eine ganze Menge an weiteren Auflagen mit sich führen, wo entsprechende Einfuhrformalitäten dann beachtet werden müssen oder wo halt eben dann letzten Endes auch geschaut werden muss, wie die Güter dann aus dem Land halt eben dann tarifiert werden, wie sie einzuführen sind, welche Auflagen es dann halt eben entsprechend dafür gibt.
Genau, also das war, als ich mich das erste Mal mit Incoterms beschäftigt habe, war das für mich so der größte Eye-Opener, nämlich anhand der Incoterms durchzugehen, was es alles für Möglichkeiten gibt und dann diese verschiedenen Aspekte für den eigenen Transport einfach zu überlegen, abzuwägen, was passt denn für mich am besten. Also ich meine, das, was du jetzt gerade schon gesagt hast hier, diese Fehler kann man machen. Ein Logistiker wird selten den Fehler machen, dass er sagt, oh, Ex-Works ist günstig, ich bestelle einfach mal, ne? Sondern es geht eher darum zu sagen, okay, was würde das denn für mich heißen? Was kostet, also meistens ist es in der Praxis so, was kostet es mich denn, Ex-Works abzuholen, im Gegensatz zu dem, was verlangt denn der Lieferant, wenn er Ex-Works
Genau.
liefert? Und wenn der Lieferant Flügel, also Pianoflügel verschickt, und jeden Tag 10 Stück raushaut, dann hat er halt eine bessere Rate, auch wieder sind wir bei den Kosten, bessere Rate, einen besseren Spezialversicherer als ich, der einmal im Leben wahrscheinlich einen Flügel kauft, wenn überhaupt. Und dann muss ich das halt vergleichen. Im Gegenzug kann es auch sein, dass ich transporttechnisch viel fitter bin als der Hersteller, weil ich eben als Händler ganz viel transportiere und weil ich ein super, super Kenntnis über den Frachtmarkt und über die Seeraten und so weiter habe. Und dann kann ich sagen, ja, okay, aber wenn ich jetzt den Anfänger in Anführungsstrichen das für mich kalkulieren lasse und mir ein Angebot machen lasse, dann liegt er einfach 150% über meinen Raten. Und dann macht es Sinn, dass ich das auf mich nehme und ich habe sowieso eine Versicherung, weil ich fahre ja sowieso 50.000 Transporte im Jahr durch die Gegend, dann kann ich die 500 auch noch mitmachen. Und so ist es ganz schön, anhand der verschiedenen Incoterms einfach im Kopf durchzuspielen, was es bedeuten würde, was es kosten würde und dann diese Kosten nebeneinander zu legen. Und ich glaube, auch so kann man eine Entscheidungsvorlage ganz gut vorbereiten, indem man sagt, hey, die 4 verschiedenen Optionen hätten wir. Ex-Works, zack, zack, DDP, oder was auch immer. Und dann kann ich die 4 Kostenstränge nebeneinander legen und kann dann entscheiden, okay, was nehme ich auf mich? Und wie du sagst, wenn ich dann noch mit Ländern zu tun habe, wo eventuell auch der Landweg zum Beispiel gefährlich ist, ne, dass ich was, ich muss ein LKW mit irgendwas durch die halbe Welt in die Mongolei schicken, keine Ahnung, dann kann ich ja das auch wieder einfließen lassen in die Gesamtkostenbetrachtung und kann sagen, wie hoch ist das Risiko, was kostet mich die Versicherung, was kostet den Empfänger oder Versender die Versicherung und dann kann ich das Passende raussuchen.
Genau, da nochmal eingangs auf die drei Fragen zurückgegangen, die diese Incoterms im nationalen Handel erklären. Wo endet die Lieferpflicht? Wer trägt die Transportkosten? Und wer trägt das Risiko bei Verlust oder bei Schaden? Wenn man an der Stelle dann halt eben das eher mit Verkäufer beantwortet, das heißt also zwei dieser drei Fragen beantworte ich mit der Verkäufer soll das tragen, dann bin ich eher bei einer C- oder bei einer D-Klausel. Kommt dann immer darauf an, ob es per Schiff oder per LKW kommt. Wenn ich zwei der drei Fragen eher mit Käufer beantworte, das heißt, ich möchte dafür verantwortlich sein, genau das, was du gerade gesagt hast, ich habe da eine gewisse Kompetenz, dann ist FCA eine relativ gängige und gute Klausel, wenn ich mich in dem Gebiet sowieso auskenne. Und Ex-Works ist auch eine beliebte Geschichte, aber dann halt eben quasi nochmal FCA Plus, ne? Ohne dass es das gibt, aber es ist dann halt eben bei Ex-Works muss ich mich um alles kümmern, trage bei allem die Verantwortung und muss das halt eben entsprechend dann organisieren können, dass ich das halt eben dann auch tragen kann. Das fällt mir natürlich leicht, wenn ich das, wie du gerade sagst, 50.000 Mal im Jahr mache. Dann kann ich das halt eben auch mitmachen. Wenn ich es das erste Mal mache, sollte ich mich von dem günstigen Einkaufspreis nicht blenden lassen und das halt eben genau in den strengen einmal daneben legen. Weil letzten Endes ist es halt eben auch immer ein Preisunterschied, ob der Verkäufer dann eine Spedition anspricht, mit der er die 50.000 Transporte pro Jahr macht und sagt, hier, fahr das mal bitte zum Reuter nach Bayern. Oder ob ich dann halt eben zum ersten Mal an eine Spedition herantrete und sage, ich hätte da einen Transport von A nach B. Was gebt ihr mir dann für eine Rate? Da macht es halt eben dann am Ende nur Sinn, das auf die Art und Weise zu tun. Genau. Dann haben wir den ersten Abwasch, glaube ich, ganz gut hinbekommen, haben die Gruppen mal erklärt, woran es darum geht, woran man sich orientieren kann. Prägt euch so ein bisschen diese drei Fragen ein. Das ist immer eine ganz gute Orientierung. Dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann etwas tiefer in die eigenen Incoterms abtauchen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Bis dann.